freue mich wie immer, ganz hier bei euch zu sein. Danke für den klasse Lobpreis, für die klasse Moderation. Ich bin heute früh sehr freundlich begrüßt worden von meinem Freund Reimar. Auf altbewährte Art und Weise hat mir der Reimar ein paar leichte Schläge auf den Rücken gegeben, was meine Smartwatch dazu veranlasst hat, zu fragen: Sie sind wohl gestürzt. Herrlich, oder? Da habe ich gesagt, da muss ich jetzt mal einen Bericht an Apple schreiben, dass das nur, wir haben ja vom Schmecken der Liebe und der Freundlichkeit, dass wir da wegen anderer Sensoren noch einbauen müssen. So, ihr Lieben, ich freue mich ganz sehr. Mein heutiges Thema ist, wer weiß von euch, was QM ist? QM, Kuhmilch? Nee, QM. Tom weiß es, ne? Qualitätsmanagement natürlich. Also, Qualitätsmanagement, jetzt kommt der da unten rauf und erzählt uns das neumodische Zeug. Leute, das ist ganz normal. Ich bin also jetzt bei uns zu Hause durch die Qualitätskontrolle gekommen heute früh, wie jeden Tag oder jeden Sonntag. Die Qualitätsmanagerin des Hauses Schlicht hat gesagt, lass dich mal angucken, ob man dich denn so fortlos kann. Na, ihr lacht. Wenn ihr mitgekriegt habt, vor kurzem, unser Wirtschaftsminister Habeck hat in Arabien an grauen und an schwarzen Socken gehabt. Und noch schlimmer, King Charles, weiß gar nicht, wo der war, hatte ein Loch im Socken. Alles, weil sie in die dortigen Kirchen oder Moscheen gegangen sind, ist es offenbar geworden. Interessant, oder? Also, keine Angst, ich verlange jetzt nicht von euch, dass ihr die Schuhe auszieht, damit wir sehen, was ihr da habt. Aber ich will euch bloß sagen, Qualitätsmanagement, Geschwister, ist was ganz Normales und Natürliches. Und wenn du zu deinem Buben sagst, bobel nicht in der Nase, ist das auch Qualitätsmanagement. Und das ist manchmal wirklich, wirklich gut, dass man halt einfach auch jemand hat, der da hinguckt. Man muss aber auch dazu sagen, es ist manchmal schon nervig, oder? Es gibt auch Qualitätsmanager, die können dich ganz schön nerven. Und selbst die eigene Ehefrau kann das manchmal also auch auf die Spitze treiben. Und da kommst du so an den Punkt, wo du sagst, naja, also so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Oder muss man denn das so machen? Ja, Ich gucke mir gerne technische Serien an. Und da gibt es eine, die nennt sich Mayday, Alarm im Cockpit, weil ich ja wegen durch das Drohnefliegen Bezug zur Fliegerei habe. Und da werden dann Flugunfälle beschrieben. Meine Frau sagt, bist denn du blöd, dir sowas anzugucken? Sag ich, nee, ich gucke es jetzt rein technisch, weil mich das interessiert. Was hat da dazu geführt, dass dann Flugzeuge zum Beispiel abgestürzt sind? Und ihr werdet es nicht glauben, das sind banalste Gründe. Da hat man bei einer Maschine zum Beispiel diese sogenannten Pitot-Rohre, nennt sich das. Das sind so kleine Röhrchen, die gucken aus dem Flugzeug raus und die messen praktisch dann den Luftdruck bzw. die Luftgeschwindigkeit. Und daraufhin wird bestimmt, wie schnell der Flieger ist. Wenn das Flugzeug gereinigt wird, müssen die abgeklebt werden. Dumm ist bloß, wenn du dann vergisst, nach der Reinigung das Abkleben wieder wegzumachen. Und, unglaublich. Und dann sind Flugzeuge abgestürzt, weil die Kapitäne konnten die Geschwindigkeit nicht mehr bestimmen. Der eine sagt dieses, der andere sagt jenes, der andere sagt, du musst Vollgas geben, der andere sagt, du musst abbremsen. Oder da hat einer vergessen, den Splint bei einer Schraube ranzumachen. Dumm war halt nur, dass es das Höhenruder betroffen hat. Und dann ist der Splint raus bei ein bisschen Wackeln und das Flugzeug ist abgestürzt. Aber noch schlimmer, ein amerikanischer Tankwart auf einem Flughafen, der hat die amerikanischen Pfund, dieses LB, mit Kilo verwechselt. Das heißt, der hat das Flugzeug bloß zur Hälfte betankt. Und haben sich gewundert, warum das über dem Atlantik abgestürzt ist. Hat bloß die Hälfte Treibstoff drin gehabt. Ihr seht, Geschwister, es sind manchmal banalste Gründe, warum sowas passieren kann. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ja, wie ist denn das bei uns Christen? Also bei uns Christen ist das ja alles ganz anders, oder? Wir sind ja mit der Bekehrung, mit dem Heiligen Geist getauft und versiegelt. Stimmt's? Ich schaue da in so ungläubige. Schon, ne? Oder? Jens? Denke ich schon, ne? Und das heißt, die Software ist doch bei uns drin, oder? Heißt das auch, dass wir die Qualität haben? Ich gucke mal in das beste Qualitätshandbuch der Welt. Was könnte das sein? Na genau, die Bibel. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, Entschuldigung, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch so leben, wie er ist. Wow. Wow, jetzt denkst du, naja, wenn ich jetzt zusammenzähle, ich bin jetzt seit 30 Jahren, 40 Jahren, weiß nicht, vielleicht noch älter im Glauben. Das sind doch Basics. Das kenne ich doch von Anfang an. Ich sage jetzt mal ganz pauschal, das wird uns nicht daran hindern, dass wir bei diesem Qualitätsmerkmal trotzdem wieder durchfallen. Dass wir trotzdem wieder genau diese Fehler machen, wie wir sie vielleicht gemacht haben zu der Zeit, als wir Jesus gefunden haben. Und dann dachte ich mir als nächsten Schritt, okay, Qualitätshandbuch Bibel, ja. Der Johannes ist eigentlich jetzt der Qualitätsmanager, wenn du so wollt. Und das wird mir der Tom bestätigen. Es ist wichtig, dass ein Qualitätsmanager eine gewisse Autorität in der Firma hat. Wenn jeder sagt, ach, der kommt schon wieder, komm, vergiss es. Na, Tom, kommt nichts dabei raus. Es wäre gut, wenn das also eine Person wäre, der man vertraut und wo man sagt, doch, also wenn der das sagt, dann muss das stimmen. Und da habe ich mir überlegt, wenn du jetzt diesen Johannes mal betrachtest, ist er authentisch, ist er vertrauenswürdig? Er war wahrscheinlich zwischen 16 und 20, als er in die Nachfolge Jesu kam, als er Teenager, wenn du so wollt. Diese vielen alten Gemälde, wo ihr manchmal so seht, die stimmen nicht. Das letzte Abendmahl, das sind ja die Männer alle zwischen 50 und 60. Also die hätten ihr Bibel damals lesen müssen, da hätten sie herausgefunden, dass es nicht passt. Also er war zwischen 16 und 20 und mit seinem Bruder Jakobus zusammen wurden sie Boanerges genannt. Wisst ihr, was Boanerges bedeutet? Sind meine Bibelkenner? Donnersöhne. Ich habe zurzeit einen 13-jährigen Donnersohn zu Hause. Ich weiß, was das heißt, liebe Geschwister. Und ich zähle die Tage, wo ich noch stärker bin als er. Und da hoffe ich, dass sich der Donner langsam legt, weil sonst kriege ich Probleme. Und da dachte ich mir, wow, was haben wir für einen großartigen Gott? Jesus holt sich Donnersöhne in seinen Stab. Das macht doch freiwillig eigentlich keiner, oder? Die lasse ich doch draußen. Nein, Jesus macht es. Und ausgerechnet dieser Donnersohn Johannes, der hat so eine Beziehung zu Jesus aufgebaut, dass uns die Bibel berichtet, er lag an der Brust Jesu. Ohne, dass wir da jetzt schlechte Gedanken haben müssen, weil wir das alles ja heute schon alles vermuten und anders kennen. Nein, 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 nein. Das war eine Beziehung zwischen zwei Männern, zwischen zwei Freunden. Und der war der Jünger, den Jesus geliebt hat. Wow. Er hatte Tiefgang. Er hat zum Beispiel die Gebete Jesu aufgeschrieben. Findest du in den anderen Evangelien eigentlich nicht. Johannes hat die Gebete, Johannes 17 zum Beispiel, das hohe priesterliche Gebet, hat Johannes aufgeschrieben. Also das heißt was für mich. Ich habe mich ertappt, ich habe noch kein Gebet von meiner Frau aufgeschrieben. Wäre eigentlich sinnvoll. Wir sind jetzt in dem Jahr, sind wir jetzt 46 Jahre verheiratet. Und ich habe noch kein Gebet von meiner Frau aufgeschrieben. Also sollte mir vielleicht zu denken geben. Aber dieser Johannes, der hat Jesus so sehr geliebt, dass er sich diese Gebete gemerkt hat und hat sie sich aufgeschrieben. Und er war einer der Unaufgeregte, obwohl er zu den Donnersöhnen gehört hat. Als Jesus abgeführt wurde, da in diesen Vorhof, der Petrus, der ist am Rad gelaufen praktisch, der hat ihn dann auch ja verraten. Der Johannes, der ist da ganz cool damit hin, man hat ihn gekannt. Es war so, wie wenn er dazugehört. Unaufgeregt, ich liebe unaufgeregte Menschen, sage ich euch ganz ehrlich. Sind wohltuend, das schmeckt mir. Man schmeckt unaufgeregte, wohltuende Menschen. Und dann, Geschwister, erlebt dieser Johannes den ersten großen Schock seines Lebens. Wir würden heute sagen, seine erste große Traumatisierung. Jesus muss ans Kreuz. Der, den er mit allem geliebt hat, er leidet den schlimmsten, schrecklichsten, brutalsten Tod, den es je gegeben hat. Und Johannes muss dabei zuschauen und Jesus ist so souverän, selbst im Tod, dass er in dieser Stunde Johannes den Auftrag gibt, sich um seine Mama zu kümmern. Kleiner Tipp, guck dir an, wie dein, das betrifft euch Mädels, wie dein Zukünftiger mit seiner Mama umgeht. Das war auch der Grund, warum meine Frau mich letztendlich erwählt hat. Sie hat sich angeguckt, wie ich mit meiner Mama umgegangen bin. Und das hat ihr gefallen. Jesus achtet darauf, dass sein Lieblingsjünger eine Beziehung zu seiner Mama hat. Finde ich klasse. Er bekommt einen konkreten Auftrag, sich um diese Maria zu kümmern. So, dann kommt der nächste Schock. Jesus steht auf, ja, Jesus kommt aus dem Totenreich zurück, begegnet seinen Jüngern. Okay, jetzt ist alles gut, jetzt ist er da, jetzt bauen wir das Reich auf. Und dann wird er entrückt. Fliegt er davon. Also für einen 18-Jährigen, 19-Jährigen, wenn die Bezugsperson plötzlich so verschwindet, das kann ich mir schon vorstellen, ist das hart. Dann kommt der Highlight, es kommt Pfingsten. Lange vor Googles Sprachübersetzung kommt die neue Sprache, die der Heilige Geist bringt. Jeder kann die verstehen. Genial! Jeder in Jerusalem kann die Jünger in seiner Sprache hören. Und Google hat 2000 Jahre dazu gebraucht. Also so viel nur zu unseren menschlichen Fähigkeiten. Es kommt die Urgemeinde. Er erlebt Gottes mächtiges Wirken. Es kommt die nächste Traumatisierung. Sein Bruder wird umgebracht. Sein Bruder wird umgebracht wegen des Wortes Gottes. Es gefällt diesen Obersten, das gefällt den Obersten der Juden, das zu sehen, wie ein Gläubiger umgebracht wird. Ich dachte mir, Bruder, was du alles hast mitmachen, wir müssen in deinem Leben. Er ist jahrelang in Ephesus, leitet diese Gemeinde in Ephesus. Maria ist da wohl an seiner Seite mit dabei. So, und dann geht er in Rente, so wie ich jetzt, ne? Und dann hast du so deine Gedanken. Was machst du in Rente? Ich gehst auf ein Inselchen, wo schön ist. Ja, er ging auf eine Insel, aber nicht freiwillig. Ich hoffe, mir bleibt es erspart. Er musste auf diese Insel Patmos in der Steinbruch, in der Bergwerk wahrscheinlich. Nächste Traumatisierung. Du, da kommst du schon ins Überlegen, ob dein Glaube was wert ist. Jetzt, wo du es geschafft hast, jetzt auf einmal wirst du von diesem komischen römischen Kaiser dahin verbannt. Und dennoch verliert er seine Liebe zu Jesus nicht. Gott bewahrt ihn, sondern er belohnt ihn, dass der Johannes in hohem Alter das Evangelium schreibt und die Offenbarung schreibt. Und da glaube ich, war es auch schwer für ihn, als er nämlich dieses Sendschreiben verfasst hat. Das erste Sendschreiben ist an seine Gemeinde in Ephesus. Und wisst ihr noch, was da drin steht? Ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Wahrscheinlich war er da schon 20 Jahre nicht mehr in der Gemeinde. Aber das ist hart, oder? Du kommst dann zurück und musst feststellen, dass deine Gemeinde die erste Liebe verlassen hat. Ich fasse es zusammen, Geschwister. Wer außer Johannes, der unseren Herrn sogar noch leiblich gesehen hat, der ist ja ein Augenzeuge, zusammen mit 500 anderen, sagt uns die Bibel. Wer soll denn mehr zum Qualitätsbeauftragten geeignet sein als er, oder? Ich finde es faszinierend. Ich finde es faszinierend, wie genial die Bibel ist, wie souverän Gott ist, wie seriös die Bibel ist, dass uns Gott da nicht einfach was vorsetzt und nach dem Motto friss oder stirb, sondern er sagt, guck dir auf den, der das geschrieben hat. Guck dir auf sein Leben. Und so ist es doch in unseren Gemeinden auch, Geschwister. Ihr beobachtet mich, ich beobachte euch, ihr schaut auf Jens, auf seine Familie. Und ich denke, wir können sagen, unser Leben spricht auch was, auch für sich. Ich glaube nicht, dass ihr mich zum Predigen einladen würdet, wenn ihr der Meinung werdet, der Helmut, das ist der größte Lump von Kronach. Ja? Ausgerechnet den müssen wir jetzt bei uns haben. Haben wir nicht schon genug solche? Nein, ich glaube, das ist in unseren Gemeinden, soweit ich reinblicken kann, das sind Leute, die sind wirklich geprüft und geläutert. Die haben ein Leben, ja, wo vielleicht nicht so verlaufen ist, wie man sich das gedacht hätte. Und dann wird es ja umso authentischer. Er ist absolut authentisch. So, und jetzt komme ich mal zu diesem, was im Qualitätsmanagement Audit nennt. Also mir hört sich das mal an, was der Qualitätsbeauftragte da an Ansprüchen stellt. Ich wiederhole das von Anfang an, meine Kinder, dies schreibe ich, damit ihr nicht sündigt. Wisst ihr, dass ganz viele Menschen in unserer Zeit heute Schnappatmung kriegen, wenn sie bloß das Wort Sünde hören? In manchen Kreisen, so wenn du nur Sünde erwähnst, da denkst du schon, die drehen am Rad, müsstest du schon irgendwelche Blutdrucksenkungsmittel einführen. Ja? Nee. Und dabei, ich sag da was, das ist doch ganz einfach, Sünde kommt aus dem Bogenschießen und bedeutet nichts anderes als Zielverfehlung. So, heute Nachmittag spielt der FC Bayern bei Werder Bremen. Es könnte sein, dass der Harry Kane sündigt. Was? Na, er schießt am Tor vorbei. Ach so, na, nichts anderes ist Sünde. Du schießt am Tor vorbei. Du verfehlst das Ziel. Nur in der Bundesliga wird kein Sprecher auf die Idee kommen und sagen, Harry Kane hat schon wieder gesündigt. Wer von euch vielleicht gestern die Handball-Nationalmannschaft geguckt hat, da hast du also mehrere Blutdrucktabletten gebraucht. Ja, gegen unsere Lieblingsgegner Österreich haben sie es doch noch zum Unentschieden geschafft. Aber egal wie, nichts anderes ist Sünde, Geschwister, das Ziel verfehlen. Und Gott sagt, du hängst doch nicht so hoch. Ich möchte einfach, dass du das Ziel findest, dass du auf dem richtigen Kurs bist, dass du ankommst. Ne, jetzt war Darts WM, da in der Mitte, dieser kleine rote Punkt, nennt sich Bullseye. 50 Punkte, Haupttreffer. Übersetzt, Gott möchte, dass du das Bullseye triffst. Also dreimal das verstehst du wahr, oder? Bullseye verstehst du. Ne? Ganz klar. Das ist doch ganz einfach, Geschwister. Warum muss man da so ein Brimborium drum machen? Und ich sage euch was. Wenn es um das Thema Sünde geht und um Erlösung geht, dann ist das und muss das die Kernkompetenz der örtlichen Gemeinde sein. Ich komme öfter auch mit Pfarrern und so weiter zusammen. Mama, bist du schockiert? Einen habe ich mal eingeladen gehabt, zu Kronach leuchtet. Da kann ich nicht hin. Ich habe gesagt, wieso? Haben Sie einen anderen Termin? Nein. Das ist ja Lichtverschmutzung. Da ist ja das so hell in der Nacht. Die Käfer, die armen Käfer. Mag sein, Geschwister, mag sein, dass es schwierig ist. Also ich will das jetzt gar nicht da irgendwie ins Lächerliche ziehen. Das ist ein Pfarrer. Hallo? Wenn die Gemeinde Gottes, Geschwister, nicht mehr über das Thema Sünde spricht und über Erlösung spricht, den Weg, das Ziel zu finden, nicht am Ziel vorbeizugehen, dann haben wir unseren Auftrag verwirkt, so hart wie das klingt. Und ich stelle das in letzter Zeit immer wieder auch fest, es wird zunehmend weniger über genau dieses Thema gepredigt. Warum? Man will es halt umschiffen und umkurven, weil das ist ja nicht mehr, wie heißt das, en vogue, ne? Nennt sich der Begriff heute, en vogue, also nicht mehr das, was man so allgemein gern macht. Dann, Geschwister, dann haben wir das Qualitätsziel absolut verfehlt. Wenn wir über Sünde nachdenken, wenn die Menschen über Sünde nachdenken, dann kommen sie immer so an den Punkt, naja, so schlimm ist es bei mir jetzt nicht. Dafür lese ich ja die Bildzeitung, ne? Weil in der Bildzeitung stehen ja viel schlimmere Menschen drin. Deswegen gibt es die Bildzeitung übrigens, weil da stehen ganz schlimme Sachen drin und du liest sie und sagst, na, so schlimm bin ich nicht. Bildzeitung ist eine Gewissensberuhigung für die meisten Menschen. Jetzt weißt du, warum es die Bildzeitung gibt. So schlimm ist es eigentlich nicht. Ich habe um die Jahrtausendwende in meiner Firma etwas erlebt, wo mir das Ganze mal sehr bewusst geworden ist. Wir hatten damals über eine Firma, die war im Coburger Raum ansässig, einen ganz großen Auftrag in Berlin gekriegt, so ein großes Einkaufszentrum zu bauen. Toller Auftrag, hat uns also, glaube ich, ein halbes Jahr Arbeit gegeben. Und plötzlich geht diese Firma pleite. So, der, wo das dann übernommen hat, dieses Projekt, das war also wirklich eisenbereifter, hat mit allen Mitteln versucht, uns die Hosen auszuziehen. Wir haben den Auftrag weitergeführt, es ist immer komplizierter geworden, immer schwieriger geworden. Und plötzlich kriegen wir von dem immer Schreiben, ja, sie halten die Termine nicht ein und Androhungen und so weiter und so fort. Und ich habe mir gedacht, bei mir, na, was will denn der? Wir sind doch die Benachteiligten. Wir haben doch praktisch bei der Geschichte jetzt die A-Karte. Wir kriegen weniger Geld, wir haben den ganzen Druck, wir müssen auf dieses verzichten. Und der kommt jetzt daher und will uns Schwierigkeiten machen wegen der Termine. Und ich sage euch ehrlich, ich habe das nicht so richtig ernst genommen. Bis auf einen, ich glaube es war Dienstag, liegt in der Post ein Schreiben des Amtsgerichts, damals von Goslar, weil die Firma in Goslar ihren Sitz gehabt hat. Sie teilen uns mit, die Firma verklagt uns auf 1,2 Millionen D-Mark Schadensersatz. Soll ich was sagen? Da war der Spaß vorbei bei mir. Der war ganz schnell vorbei. Wir haben zwar Berufshaftpflichtversicherung, aber die versichert keine Terminprobleme. Die versichert, wenn wir einen Planungsfehler machen. Da ging mir die Muffe, kann ich euch sagen, Geschwister. Da war das völlig egal, was ich gedacht habe. Dass ich ja gar nichts dafür kann und dass ja eigentlich die anderen schuld sind. Da ging es nur darum, wie kommst du da raus? Das habe ich dann damals der Versicherung gemeldet. Die haben mir einen tollen Anwalt besorgt, der war Uniprofessor. Es ist top ausgegangen. Alles abgeschmettert. Aber die Geschichte, die werde ich nie vergessen, Geschwister. Die werde ich nie vergessen. Es hat mich alles gekostet. Wenn die durchgekommen wären, ich hätte alles verloren. Mein Haus, das Bürogebäude, alles, was wir am Besitz gehabt hätten. Alles auf einen Schlag verloren. Und nichts anderes, Geschwister, nichts anderes ist das Thema Sünde. Den Teufel interessieren deine Entschuldigungen gar nicht. Ja, aber guck doch auf den und der ist doch viel schlimmer und ich kann doch nichts dafür und ich bin doch so reingeschlittert. Das ist dem vollkommen wurscht. Das ist dem egal. Hast du einen Erlöser oder hast du keinen? Hast du einen Fürsprecher oder hast du keinen? Darum geht's. Dieser Qualitätsbeauftragte Johannes, das sagt sehr deutlich, jeder, der die Sünde tut, ich habe mir geschrieben in Klammern, der absichtlich sündigt, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen, und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Klammern, der kann nicht dauerhaft bzw. absichtlich sündigen. Wer dauerhaft und absichtlich sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. So einfach ist das, Geschwister. Es kann uns passieren, dass wir sündigen. Das sagt die Bibel ganz klar. Ganz mannigfaltig können wir fallen. Aber in dem Moment, wo du dauerhaft und absichtlich sündigst, wo du sagst, das ist mir jetzt egal, da mache ich jetzt weiter, da kriegst du ein Problem. Und dann wird selbst diese Erlösungstat Christi irgendwann nichts mehr dir nützen. Dann hast du das verwirkt. Wir dürfen das nicht vergessen, Geschwister. Sünde beginnt mit einem ganz einfachen Fakt, dass ich nicht erkenne, dass es einen Gott gibt. Römer 1 heißt es, dass wir durch Nachdenken Gottes Wirken und Werke erkennen können. Stimmt das? Natürlich stimmt das. Guck dir mal einen Naturfilm an. Schau dir einen Naturfilm über die Wale an. und frag dich, warum die Hauptschlagader bei dem im Rückenmark verläuft. Evolution, Leute, habt ihr gewusst, ne? Zufällig, alles aus Zufall entstanden. Ja, der Zufall ist was, das Beste, was es gibt. Muss ich unseren Bruder Olonska zitieren. Den einzigen Zufall, den es gibt, ist die Gnade Gottes, denn die ist uns zugefallen. Gott hat es konstruiert, damit dieser Wal vielleicht 1000 Meter tief tauchen kann und jede Schlagader kaputt gehen würde, wenn sie nicht im Rückenmark wäre. Zugvögel fliegen ein paar tausend Kilometer. Da ist das Essen genau aufs Gramm von dem örtlichen Computer da oben ausgerechnet. Nicht wie bei meinem Flieger, wo ich euch gesagt habe am Anfang, der wo Kilo mit Pfund verwechselt hat. Das, wenn dann am Zugvogel passiert, der hat ein ernsthaftes Problem, Geschwister. Es beginnt damit, dass ich Gott nicht erkennen will. Wir hatten in unserer Gemeinde mal eine Schwester und deren Sohn, der war Astrophysiker. Ein blitzgescheiter Kerl, hat seinen Doktor gemacht, ist dann in die USA, hat, glaube ich, 2 Jahre lang in Harvard an der Universität mitgearbeitet. Und als der mal kam, habe ich ihn gefragt, na, wie denn das so ist und auch mit seinem Glauben. Da sagt er mir ganz ehrlich, du, es wird nicht gewünscht, dass ich in meiner Arbeit über den christlichen Glauben spreche. Boah, stell dir mal das vor. Wer ist denn der Es wird nicht gewünscht. Wer ist denn dieser Es? So weit sind wir schon gekommen. Ist das für mich ein großes Zeichen von Wissenschaft? Nee, tut mir leid. Also wenn ich in der Wissenschaft manche Dinge von Anfang an ausklammere, erst einmal, weil nichts sein kann, was nicht sein darf, dann ist das nichts für mich. Es beginnt damit, Geschwister, dass wir Gott durch Nachdenken erkennen können. Und vielleicht nimm dir das auch die Last ein bisschen, wenn du über deinen Nachbarn nachdenkst oder deinen Arbeitskollegen oder irgendjemand um dich rum. Der ist genauso gescheit. Der, wenn wollte, könnte er genauso Gott durch Nachdenken wahrnehmen. Unsere Bibel ist genial. Und wenn du über die Sündergedanken machst, dann denk mal über die 10 Gebote und guckst du mal rückwärts an. Du sollst nicht begehren. Es beginnt da oben. Sünde, Geschwister, beginnt immer da oben, nicht da unten oder hier oder hier. Sünde beginnt da oben. Oh, schon wieder ein neues Auto, der Nachbar. Denn sei Frau, boah, die hätte ich ja gerne mal. Oh. Da liegen 50 Euro beim Chef auf dem Tisch, das merkt er gar nicht. Es beginnt da oben. Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen. Auf Deutsch gesagt, du sollst nicht lügen. Aus dem da oben geht's daher. Ich beginne etwas auszusprechen. Ich spreche etwas aus, was nicht im Sinne Gottes ist. Ich lüge. Ich verunglimpfe jemand. Ich tue ein falsches Gerücht über jemanden ausstreuen. Und wer das schon mal erlebt hat, ich habe es ja euch einmal erzählt, ich weiß, was Rufmord ist. Ja, das haftet sich nieder in deinem Leben. Du sollst nicht stehlen. Von da und da geht's in die Hände. Du beginnst zu handeln. Du tust etwas. Du sollst die Ehe nicht brechen. Plötzlich kommt eine weitere Person dazu. Du magst es gar nicht mehr alleine. Du ziehst jemanden praktisch noch mit rein. Und was kommt dann? Du sollst nicht morden. Dann bist du da, wo David war. Um das zu verheimlichen, dass er mit der Bathseba was gehabt hat, hat er ihren Mann umbringen lassen. Es ist kein Spaß, Geschwister. Selbst für uns alte Hasen nicht. Selbst wir, die seit Jahrzehnten im Glauben stehen. Sünde ist kein Spaß und wird nie ein Spaß sein. Und Gott möchte nicht, dass wir in diese Spirale hineinkommen. Weil Sünde trennt uns von ihm. Und am Ende steht nicht bloß der leibliche Tod, da steht der endgültige Tod. Okay, ich komme zum Schluss. Was ist unerlässlich für die Qualitätskontrolle? Im Betrieb solltest du schon mal in das Qualitätshandbuch reingucken. Also es wäre sinnvoll, dass du deine Bibel nicht bloß hin und wieder mal liest, sondern regelmäßig liest. Weil da werden dir die Qualitätsmerkmale sehr schön aufgelistet. Da stehen fantastische Sachen drin. Und dann gibt es so dieses Soll-Ist. Kennst du das? Soll-Ist zum Beispiel, das sind ideale Gelegenheiten, Fasten- und Gebetswoche oder Gebetstage, Gebetsabende. Da kann man mal dieses Soll-Ist abgleichen oder abgleichen lassen. Mal jemanden erlauben, etwas in sein Leben hineinzugucken. Also das ist ja etwas, was wir sehr ungern machen. Das ist an anderen Sachen noch, das habe ich schon längst gemerkt, was da bei dir nicht passt. Und wenn Korrektur notwendig ist, oh, jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es schwierig, die Korrektur auch zuzulassen und durchzuführen. Ne? Weil wir Deutschen, wir haben ja zwei Grundsätze. Das haben wir schon immer so gemacht. Und das haben wir noch nie so gemacht. Ja? Und da sind wir zurzeit wieder. Und alle Welt schreit, man müsste und man sollte. Nein, weil wir haben das ja schon immer so gemacht. Und das haben wir noch nie so gemacht. Und das sollte in unserem geistlichen Leben nicht der Fall sein, Geschwister. Ja, und dann sollte man die Audits besuchen. Die Audits sind also die Gottesdienste, die Predigten, Gebetsstunden. Und sollte hinhören, was da vielleicht jemand durch den Geist Gottes mir zu sagen hat. So, jetzt komme ich zum absoluten Schluss. Wie messe ich Qualität? Also im Betrieb ist das relativ einfach, denke ich mal. Was ist einfach? Aber man kann das ziemlich gut standardisieren. Wie misst man, Jens, in der Gemeinde Qualität? Ganz einfach, oder? Ihr gebt dann einen Zettel raus, so einen Multiple-Choice-Test und dann machst du ein Kreuz da drauf. So wie wir früher im Beichtstuhl. Ich habe 10-mal meiner Mutter nicht beim Abspülen geholfen. Ja, dass wir Lausbuben, wir waren da zu dritt, zu fett. Dann haben wir uns vor, musstest ja ein paar Mal im Jahr, musstest ja beichten, haben uns davor zusammengesetzt. Was schreibst denn du? Also ich schreibe, ich habe dem Lehrer 4-mal nicht gehorcht. Ich schreibe, ich habe 10-mal das Holz nicht unten im Keller geholt. Ja, dann haben wir also unser Zeug runtergeradet und dann hast du da in der 5 gegrüßet seist Maria und 4 Vater unser gekriegt und dann war die Sache erledigt. Hat nichts funktioniert, Geschwister. Das funktioniert nicht. Wie macht man das? Ich habe eine Geschichte gefunden, ich kann sein, dass ich es euch schon erzählt habe, aber die finde ich so genial, weil ich glaube, das ist genau der Kern der Sache. Oh. Charles Haddon Spurgeon, sagt euch was? Der Spurgeon, haben sie mir früher gesagt, war ein Baptistenprediger im 19. Jahrhundert. Der hatte eine Stimme wie so ein Schiffshorn. Und weil der so laut war, hat man den also bei großen Evangelisationen mal als Sprecher eingeladen. Denn der war der Einzige, wenn der von gepredigt hat, haben in der hintersten Reihe das die auch noch gehört und verstanden, was der gesagt hat. Deswegen hat man den also eingeladen und so hat er auch seine Pfarrer ausgebildet. Also er hat sich hinten hingesetzt und der musste davon predigen. Dieser Charles Haddon Spurgeon gilt als der König der Prediger. Man nimmt an, dass 1,2 Millionen Menschen durch seine Predigten zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und da war mal Gottesdienst gewesen und vorne in der ersten oder zweiten Reihe saß eine junge Frau, die hat sich vor kurzem bekehrt und die war in einem Haushalt, so einem Aristokratenhaushalt, wir würden heute sagen vielleicht Haushaltshilfe oder wie nennt sich das, Haushaltsfachkraft, ganze Kirche gefüllt und dann sagt dieser, du, das wenn ich jetzt mache, oder, stell dir vor, du! In der heutigen Zeit undenkbar. Das ist übergriffig, Geschwister. Wie kann man sowas tun? Du! Sagt er. Was hat sich bei dir verändert, seit du Jesus angenommen hast? Und die schießt aus dem Stuhl raus, wie aus der Pistole geschossen, sagt sie. Seitdem kehre ich auch unter dem Teppich. Die beste Antwort, wo ich je gehört habe. Weil wir kehren immer unter den Teppich. Ne? Das machen wir gern. Aber seitdem kehre ich auch unter dem Teppich. Und damit schließe ich, Geschwister. Qualitätskontrolle bedeutet, unter deinem Teppich zu kehren. Und das, was du da unten findest, gibt's Jesus. Und dann wird alles wieder gut. Amen.